Die Titelüberschrift deines neuen Albums Magnolia findet sich nicht in einem Songtext wieder, scheint aber dennoch eine Art roter Faden des Albums zu sein. Ist Magnolia für dich eine Art Leitmotiv und was bedeutet das für dich?
Ja, Magnolia ist der Titel meines neuen Albums und das zieht sich quasi thematisch durch das ganze Album durch. Und zwar ist die Magnolie, also der Baum, mein Lieblingsbaum. Und ich bin nach dem langen, langen Winter immer wieder total überrascht, wie üppig und prächtig dieser Baum aufblüht. Das ist der erste mit der Kirschblüte zusammen, der nach dem langen Winter also geradezu verschwenderisch aufblüht. Und das ist für mich persönlich ein Symbol für den Neuanfang, also dass ich mich darauf verlassen kann, so dass es so eine innere Kraft gibt, die alles immer wieder erneuert, so symbolisch. Und deshalb heißt mein Album Magnolia.
Du hast seit deinem Debütalbum aus dem Jahre 2000 insgesamt 7 Alben veröffentlicht. Im Booklet schreibst du, dass Magnolia das Album für dich sei, Zitat, worauf ich mich all die Jahre zubewegt habe. Kannst du das bitte uns erläutern?
Ich würde sagen, dass man das hört, wenn man das Album hört. Obwohl, neulich habe ich in Berlin einen Auftritt gehabt und dann haben die zum Ausklang in so einem Biergarten, war das, also Open Air, mein Album Leaves Are Thing Behind von 2005 gespielt, so über die PA-Box. Das hatte ich ganz lange nicht gehört und da fand ich auch, boah, das ist ja echt ziemlich gut. Also ich glaube, dass jede Zeit im Leben so ihren Abschnitt halt hat und ihr Album, also meine Alben sind ja autobiografisch und deswegen ist das immer so ein Stückchen vom eigenen Leben und darauf zubewegt, weil, ja, ich habe das am Anfang der Produktion schon gemerkt, aber mir wurde das erst bewusst, als die CD wirklich fertig war und ich die Kartons mit den CDs zu Hause liegen hatte, dass mit diesem Album für mich also eine wirkliche, ein ganzer Abschnitt von meinem Leben so endet und was Neues anfängt, was ganz Neues. Und deswegen steht im Booklet, dass es das Album ist, auf das ich mich zubewegt habe. Das hat was damit zu tun, ja, innerlich zu sich selbst zu finden, nicht mehr so im Hamsterrad des Rennens, dem Erfolg hinterher, so, sondern zu sich selber finden und mit einem ganz kleinen, einfachen Leben für sich selber zufrieden zu sein. Hauptsache, ich bin mit mir selbst immer rein und mit meinem Leben d'accord quasi. Und deswegen glaube ich, dass es das Album ist, auf das ich mich all die Jahre zubewegt habe.
Auf deinen ersten 3 Alben hast du deine Songs vorwiegend in englischer Sprache gesungen. Doch dann hast du dich gänzlich auf deine Muttersprache konzentriert. Wie kam der Sinneswandel? Warum schreibst und singst du nun vorwiegend auf Deutsch?
Ja, also seit 2008 schreibe ich eigentlich ausschließlich deutsche Songs. Also es kommt mal vor, dass ein Englischsprachiger dabei ist, aber wirklich ganz, ganz, ganz selten. Und ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum das so ist. Das ist einfach so gekommen. Vorausging eine ziemlich große persönliche Krise, die ich damals hatte, weil ich hatte so eine Art Scheidung zu verkraften und alles, was dazugehört, und zeitgleich hatte mich das letzte große Plattenlabel, und bei dem ich unter Vertrag war, gedroppt, das heißt, fallen gelassen. Das kam alles innerhalb von 4 Wochen. Also ich hatte gar nichts, alles, was ich hatte, war irgendwie weg. Plattenvertrag, Beziehungspartner, dadurch auch mein ganzes Lebensumfeld mit dem Haus, wo ich gewohnt habe. Und so weiter und so fort. Und das war so ein Einschnitt in meinem Leben, dass erstmal gar nichts mehr ging. Es ging wirklich nichts mehr. Und dann kamen die deutschen Songs. Da weiß ich noch, in so einer kleinen 2,5-Zimmer-Wohnung saß ich da in der Küche und da kam Ich hole mir mein Leben zurück, hieß der Song. Ist nie veröffentlicht worden, aber die danach sind veröffentlicht worden und habe ich auch sofort, war ich ganz oben in der Liederbestenliste, was mich natürlich total gefreut hat. Denn wenn man da so damals was Neues anfängt, also in Deutsch zu schreiben, man weiß ja nicht, wo das am Ende auskommt. Es war mir auch dann egal, ob das jemandem gefällt oder nicht in dem Moment, wo ich die Songs geschrieben habe. Die waren einfach da und da habe ich mich natürlich über die Anerkennung von außen sehr gefreut.
Die meisten Texte deines neuen Albums behandeln sehr persönliche Themen, Trennung, Schmerz, Selbstfindung, Trost etc. Sind deine Lieder für dich so etwas wie Selbsttherapie? Kann das Singen über Seelennöte eine Form von Heilung bewirken oder zumindest eine Möglichkeit, mit inneren Befindlichkeiten besser umzugehen?
Ja, das würde ich schon sagen, dass das Songschreiben so eine Art Selbsttherapie ist, denn einfach dadurch, dass ich das verarbeite, das sind ja verschiedene Stufen quasi, erstmal das Schreiben des Songs, was für mich immer das Intensivste und Persönlichste natürlich ist, wenn ich da alleine mit meiner Gitarre sitze und keiner zuhört und ich versuche, die richtigen Worte zu finden, das ist natürlich schon ein Schritt, etwas zu verarbeiten, Trennungsschmerz zum Beispiel oder egal welches Thema eigentlich. Und dann kommt natürlich die Stufe, dann das auch hörbar zu machen für andere. Also die eigene Stimme dann auf einer Musikaufnahme zu hören, dass man das für andere quasi erfahrbar macht. Und das hat auf jeden Fall was von Selbsttherapie, würde ich schon auch sagen. Ja. So ähnlich auch wie Bilder malen oder Bücher schreiben. Da ist ja auch hinlänglich bekannt, dass Menschen so intensive Sachen in ihrem Leben so verarbeitet haben, für sich selbst.
Im Booklet schreibst du über deinen Song Nur den Moment, dass noch immer eine Rebellin in dir wohne. Der darauffolgende Song heißt Zorn in meinem Kopf. In diesen deinen Texten drückst du Zorn und Wut aus. Doch in deiner Musik wirst du niemals aggressiv oder klanglich wütend. Musikalisch bleibst du immer moderat. Du singst, ich renn und wein und schrei. Und du singst das auch mit starkem Gefühlsausdruck, auch, dass ich schrei, aber ohne wirklich zu schreien. Ist deine überwiegend harmonisch klingende Musik auch bei jenen Songtexten, die von Wut und Zorn handeln, eine Art Gegengewicht oder gar Balsam für die geschundene Seele?
Ja, das ist ziemlich gut erkannt eigentlich. Ich frage mich immer, wie so Schauspieler oder so das machen, dass sie so schreien. Das kann ich wirklich überhaupt nicht, ne? Also, ich wünschte mir manchmal, ich hätte so ein etwas anderes Stimmrange, also einen anderen Stimmumfang, so opernmäßig vom alleine von der Dynamik her. Oder auch so schreien, aber das kann ich wirklich überhaupt nicht. Finde ich auch nicht schön. Würde ich auch, ich glaube, Yoko Onos Plastic Band würde ich mir jetzt freiwillig auch nicht anhören, ganz ehrlich. Also ich, für mich muss es nicht immer nur Wohlklang sein. Also die Titel, die du genannt hast, die klingen ja zum Teil auch ziemlich independent und ein bisschen trashig, so. Das ist ja immer ein Teil von mir gewesen, neben dem Folk-Pop. Aber jetzt herumzuschreien, das ist jetzt überhaupt nicht meine Baustelle, möchte ich mal sagen. Also da spiele ich lieber irgendwie eine verzerrte E-Gitarre, um das zum Ausdruck zu bringen. Auch schreien ist nicht so mein Ding.
Deine Stimme und die Art und Weise, wie du singst, ist neben der Qualität der Songs das herausragende Merkmal auch dieser neuen Veröffentlichung Magnolia. Du verfügst über eine ungemein seelenvolle Stimme und einen zutiefst berührenden Ausdruck. Bei dir scheint sich der Satz besonders gut zu bewahrheiten, die Stimme eines Menschen sei das Fenster zu seiner Seele. Was zeigst du dem Zuhörer von dir durch das Seelenfenster deiner Stimme?
Ich würde sagen, dass ich den Zuhörern und Zuhörerinnen ja, meine innere Seelenwelt zeige. Also ich zeige mich auch verletzlich und zeige, wie es mir geht. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute, die meine Musik mögen, dann zu schätzen wissen. Also ich spiele da keine Rolle oder so von großem Held oder was weiß ich, ne, so Schlagermusik, die verkaufen ja Träume quasi im Schlager. Ich versuche immer so gut ich kann, das Innerste nach außen zu lassen. Und diese Stimme, die ich habe, also ich habe öfter mal selbst darüber gewundert, wo das eigentlich herkommt. Aber ich habe es jetzt mittlerweile, hinterfrage ich das auch nicht mehr. Es ist einfach so, ich habe das Talent, ist mir von irgendwo gegeben. Ich nenne auch gerne Eva Cassidy, wo ich mich natürlich nicht mit ihr vergleichen will. Aber sie hat auch was in der Stimme, was die Menschen einfach berührt. Und ja, das scheine ich auch zu haben und bin dafür sehr dankbar.
Wie hat sich im Verlaufe der Zeit deine Stimme und dein stimmlicher Ausdruck in deiner Wahrnehmung verändert?
Ich würde sagen, der größte Unterschied meiner Stimme zu früher ist, dass ich von der Kopfstimme in die Bruststimme gekommen bin. Und das fühlt sich für mich näher bei mir selbst. Also es ist doch öfter mal, also ich habe einen ziemlich großen Tonumfang, wie ich festgestellt habe, von ganz, ganz tief bis ziemlich hoch. Und früher habe ich fast ausschließlich in den hohen Lagen mich bewegt. Und mittlerweile ist das alles ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Ein bisschen entspannter, auch lebendiger, ne? Also ich würde sagen, meine Stimme ist mittlerweile bei mir angekommen. So würde ich das sagen.
Man kann bei deiner Gesangsmelodik, der Phrasierung, eine besondere Eigenart erkennen, wie du zum Beispiel die Worte »zurück« und »Glück« im Eröffnungslied melodisch mäandernd phrasierst. Das ist recht ungewöhnlich. Auch in anderen Liedern finden sich melodische Figuren, die eigenwillig und unverwechselbar klingen. Ist das eine bewusste kompositorische Entscheidung, eine Art Markenzeichen oder gar ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren? Oder ergeben sich solche melodischen Eigenheiten ganz ungeplant wie von alleine?
Oh, jetzt hast du mich erwischt. Was heißt denn melodisch mäandernd? Da weiß ich gar nicht, was du damit meinst. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Das ist so eine, dass man das anders betont, als man das spricht, so ungefähr, ne? Oh, das war mein Handy, sorry. Ich mach mal einfach weiter. Das ist überhaupt keine Absicht oder kein Kalkül dahinter. Das kommt einfach so aus einem raus. Ich glaube, der Herbert Grönemeyer macht das auch manchmal, dass er so Sachen anders betont und manche Leute richten das fürchterlich auf. Aber das ist einfach auch kein bewusstes Stilmittel oder so. Der Song, ich denke da überhaupt nicht drüber nach, wenn ich den schreibe. Und das kommt dann einfach so raus, wie es sein soll.
Du hast die Songs nicht nur geschrieben, sondern auch selbst arrangiert und zum großen Teil auch selbst eingespielt. Zwar sind 4 Begleitmusiker auf dem neuen Album beteiligt, aber die überwiegende Zahl von Instrumenten und Sounds, die hast du selbst eingespielt. Du bist als Instrumentalistin Autodidakt, spielst und beherrschst aber eine imponierende Anzahl von Instrumenten, Gitarre, Ukulele, Mandoline, Bass, Keyboards, Programming. Ist das Ehrgeiz oder Freude am Spielen und Ausprobieren, am selbstständigen Erstellen von aufwendigen Aufnahmen für deine eigene Küchentisch-Productions?
Ja, es ist auf jeden Fall die Freude am Experimentieren. Also das habe ich schon immer gerne gemacht, mich so in irgendwas reingefuchst. Auch so das Streicherarrangement zum Beispiel von Nur Dir Allein, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war da inspiriert von einem Live-Konzert, was ich gesehen habe. Da waren auch so schöne Streicher dabei, so ein kleines Trio. Und da habe ich das dann so übernommen. Also ich habe dann so Ideen und versucht, das umzusetzen. Und das Schöne ist ja, dass man sich da so reinschraubt und am Ende gar nicht richtig weiß, was es eigentlich wird, ne? Also ich bin jetzt jemand, ich lasse mich dann total auf diese Idee ein und gebe dann auch alles, ne? Also tagelang, stundenlang, wochenlang, ich gebe alles, bis der Punkt dann da ist, wo ich sage, es ist fertig. Und das hat vielleicht auch was mit Ehrgeiz zu tun. Ehrgeiz, ja, auch was mit Ehrgeiz. Also das ich bin dann manchmal ein bisschen stolz auf mich, weil da öfter mal Punkte kommen, wo ich denke, das schaffe ich nicht, ne? Und ich mache dann aber weiter. Also ich mache dann weiter, weil ich weiß, das sind so verschiedene Phasen, durch die man dann durchgeht. Auch nicht nur in der Musik, sondern in anderen Bereichen von Kunst oder Leben an sich, dass man Sachen einfach durchhalten muss manchmal. Aber auch manchmal weglegen. Also es gibt auch die eine oder andere Idee, die dann für immer auf irgendeiner Festplatte verschwindet. Also das musste ich auch lernen. Das ist einfach so ein innerer Reifungsprozess. Und ich würde sagen, dass dieser Reifungsprozess, das ist, was allem anderen zugrunde liegt eigentlich. Also alles andere kommt danach quasi. Jeder künstlerische Ausdruck oder jeder Song, den ich schreibe, da muss vorher erstmal so eine innerliche Arbeit, nenne ich das immer, die muss ich dann machen auch. Und dann kommt da meistens was ziemlich Gutes dabei raus. Kleiner Trick am Rande.
Wie schon in deinen ersten Alben erinnern auch manche Details der Arrangements des neuen Albums an die Klangästhetik und Soundfärbung von Peter Gabriel und dessen Real-World-Produktionen. Zwar weniger als früher, doch immer noch ein wenig da und dort erkennbar. Ist dieser Eindruck richtig oder falsch?
Ja, also früher war das durchaus so, dass ich da auch noch mehr so meinem Vorbild verhaftet war quasi. Aber ich würde sagen, dass ich mittlerweile einen wirklich ganz eigenständigen Soundcharakter entwickelt habe, der zum Beispiel bei dem Song Ich komm, ich geh, ne, mit der wunderbaren Bandbegleitung von Uli Kringler und Laurent Ducloé an Bass und Schlagzeug. Also es ist einfach eine ganz runde, eigenständige Sache und da hört man auch nicht mehr irgendwie Real World oder Peter Gabriel raus, obwohl ich das nach wie vor natürlich super finde und es wird immer ein ganz großer Teil meiner musikalischen Sozialisation, sage ich mal, sein. Aber heute würde ich sagen, dass ich davon ganz unabhängig bin. Also ich höre dies und das, auch Jazz und andere Sachen, Folk, aber ich eifere jetzt keinem Vorbild mehr nach. Also das hat auch was mit Erwachsenwerden vielleicht zu tun.
Es war zu lesen, dass du zum Jahresende aufhören willst, weiterhin Konzerte zu geben. Wenn das stimmen sollte, was hat dich zu diesem Entschluss bewegt?
Ja, zunächst einmal stimmt das, dass ich zum Jahresende 2018 aufhöre mit dem Touren. Also ich befinde mich quasi auf meiner Magnolia-Tour und meiner Abschiedstour gleichzeitig. Also das hat sich so quasi parallel zueinander entwickelt. Wie ich eingangs schon beschrieben habe, habe ich mit Magnolia halt festgestellt, dass sich für mich ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt auftut. Und das erstmal zu akzeptieren, war eine ganz, der Winter war, das war ganz schön schmerzhaft zum Teil, weil ich merkte so, dass der Alte geht jetzt und was Neues kommt, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, was das Neue ist. Ich weiß nur, dass ich mit dem Touren jetzt aufhöre. Sie können sich das vielleicht vorstellen, wenn man jetzt alle 2-3 Tage sein Täschchen packt und mit dem Auto durch die ganze Republik fährt, um Clubkonzerte zu spielen. Also mich persönlich nimmt das zu 100% ein, eigentlich zu 150%. Also ich kann das jetzt nicht so nebenbei machen. Wenn ich das mache, mache ich das, wie gesagt, also voll und ganz. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, es hat was mit dem Zustand der deutschen Musikszene zu tun. Ich weiß nicht nur, ob mit der deutschen, aber ich bin halt hier in Deutschland und so der Zustand der Live-Szene und der Musikszene. Also für mich ist das alles so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Oh, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt eigentlich 3 Stunden drüber reden, weil ich gucke ja immer hinter die Kulissen. Ich bin ja immer hinter den Kulissen, ich bekomme das alles mit. Und ich sag mal, allein durch die Tatsache, dass jetzt 3 Generationen oder 4 Generationen eigentlich schon fast auf die Bühne möchten, ist der Konkurrenzdruck also sowas von absurd geworden eigentlich. Und gleichzeitig sind ja durch die schwindenden, Einnahmen über CD-Verkäufe, durch das Streaming und so geht das ja immer weiter zurück. Also es ist so ein paradoxer, gegenläufiger Trend, dass immer mehr Leute versuchen, mit der Musik halt Geld zu verdienen und auf der anderen Seite aber immer weniger Geld damit zu verdienen ist eigentlich. Und wissen Sie, wenn ich 150-prozentige Musikerin bin und das von morgens bis abends mache, da muss natürlich am Ende auch unter der Bilanz irgendwie so ein, wie soll man sagen, was Positives stehen, also dass sich das gelohnt hat, nicht nur finanziell, sondern überhaupt. Und das war jetzt in den letzten 1-2 Jahren für mich, wurde das zunehmend schwieriger, also dass mein Bauchgefühl mir irgendwie was anderes gesagt hat als so mein Durchhalten, Durchhalten weiterzumachen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, darüber zu sprechen und eine unfassbare Resonanz erhalten. Also es gibt so viele Kollegen, die wirklich aufgehört haben. Und ich konnte mir das für mich selber überhaupt nicht vorstellen, aufzuhören, weil ich das seit 20 Jahren wirklich mit Leib und Seele mache. Also 7 Alben in so kurzer Zeit, das meiste selbst produziert. Das ist schon wirklich ein ganz schöner Berg, den ich da weggeschaufelt habe. Und ich merke jetzt, dass ich einfach mal zu Hause sein möchte. Ich möchte zur Ruhe kommen, vielleicht Zeit haben, ein Buch zu schreiben, Bilder zu malen. Und das kann ich nicht, wenn ich jeden dritten Tag meine Sachen ins Auto packe und losfahre. Ja. Und ich habe auch das Tourleben, man muss wirklich stark sein für das Tourleben, wirklich, wirklich stark. Man sitzt da manchmal wirklich verloren und etwas heimatlos in irgendwelchen Garderoben rum. Es ist ja nicht immer alles super erste Sahne, ne? Im Gegenteil. Und deshalb habe ich die letzten 2 Jahre eigentlich nur noch ausgewählte Shows gespielt, viel privat, also viel Hauskonzerte, wo ich die Leute halt persönlich kenne, wo ich mich willkommen und wohlfühle. Und es sind immer weniger so kommerzielle Venues gewesen. Und dann habe ich nach langem Hin und Her für mich diese Entscheidung halt getroffen und habe das in einem offenen Brief auch ganz detailliert dargestellt. Also es ist auch oft zum Teil total respektlos, was in der Musikszene so abläuft. Also wahrscheinlich liegt es an dem Konkurrenzdruck, denke ich mal. Ne? Ja, und ich habe für mich entschieden, dass ich meine Zeit, ich werde jetzt bald 50 Jahre alt, die Zeit, die ich noch habe, wer weiß, wie lange das ist, man weiß das ja nie. Ne? Ich habe das jetzt auch öfter gesehen, heute auf morgen kann alles irgendwie vorbei sein. Und ich möchte die Zeit, die ich noch habe, einfach so gestalten, wie ich das möchte, wie es mir damit gut geht. Ja, und deshalb höre ich mit dem Live-Spielen auf.
Wendest du dich nur von den Live-Auftritten ab oder denkst du eventuell sogar daran, die Musik ganz aufzugeben?
Ja, also von der Musik abwenden kann ich mich ja gar nicht. Das ist also die Songschreiberin oder sagen wir mal die Schreiberin in mir, die lebt ja weiter und ich habe auch noch echt viele sehr gute Ideen. So ein paar Versionen von so Klassikern der Musikgeschichte, das möchte ich unbedingt noch aufnehmen. Das mache ich auch, aber ich werde mir jetzt mehr Zeit lassen und ich werde auch, also in dem Sinne, dass das mein Hauptberuf ist, auch Musik und Geld verdienen und so weiter. Also von dem Druck möchte ich mich auf jeden Fall befreien, mit dem, was ich veröffentliche, mein Leben zu bestreiten. Und die Musik wird immer einen Platz in meinem Leben haben, das absolut zweifelsfrei. Also ich habe auch noch ein paar echt schöne Stücke auf meiner Festplatte, die mische ich auch noch raus und werde das dann veröffentlichen, digital oder wie auch immer. Aber das Hauptaugenmerk wird in Zukunft für mich ab dem Jahr 2019 woanders liegen. Und wo, wie gesagt, ich lasse mich mal überraschen, wo mein Leben mich noch hinführt. Ja, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, dass sich die Dinge für mich regeln werden.